Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Aus deutscher Perspektive ist Bildung Ländersache. Gerade in Zeiten von Corona merken wir das. Aus europäischer Perspektive ist Bildung Staatsangelegenheit. Jeder EU-Mitgliedstaat kann über seine Bildungspolitik selbst entscheiden. Und somit natürlich auch, was mit EU-Fördergeldern dafür passiert. Wir schauen heute, wofür Spanien und Griechenland das Geld ausgeben. Außerdem blicken wir nach Bayern. Da wurde gerade eine neue technische Universität gegründet. Und die Beratungen von Bund und Länder, wie es ab nächster Woche mit den Schulen weitergehen soll, sind natürlich auch Thema. Und damit herzlich willkommen zu Ihrem Bildungsmagazin. Ich bin Sabrina Loy. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät sich gerade wieder mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Wie soll es ab nächster Woche weitergehen? Alles deutet darauf hin, dass der Lockdown in der aktuellen Form bis Ende des Monats verlängert wird. Aber was soll mit den Schulen passieren? Bei der Entscheidung helfen sollen die Ergebnisse der Kultusministerkonferenz von gestern. Die KMK schlägt ein Stufenmodell vor. Heißt, sobald in den Ländern wieder Lockerungen möglich sind, sollen erst einmal die unteren Jahrgänge wieder zur Schule gehen dürfen. In einer zweiten Stufe soll dann ab Klasse 7 Wechselunterricht in geteilten Klassen möglich sein. In einer dritten Stufe folgt dann wieder Präsenzunterricht für alle. Ich habe kurz vor der Sendung mit Dario Schramm gesprochen, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, und ihn gefragt, ob das ein Beschluss ist, mit dem sich die Bundesschülerkonferenz erst einmal anfreunden kann.
Nein, also wir müssen ganz klar sehen, da wurde zwar etwas festgehalten, aber ich würde noch nicht mal so weit gehen und behaupten, dass es sich dabei um einen tatsächlichen Beschluss hält. Denn wenn wir uns diesen Stufenplan genau anschauen, dann stellen wir fest, dass es zwar drei Schritte gibt, aber diese drei Schritte sind völlig unabhängig von Grundlagen, Zahlen oder ähnlichen anderen Werten. Und deshalb ist das nichts Greifbares. Es ist eine festgehaltene Erkenntnis, aber ohne zu sagen, wann überhaupt welche Stufe eintritt.
Was hätten Sie sich gewünscht?
Ich hätte mir für alle gewünscht, dass wir tatsächlich gestern aus der Kultusministerkonferenz klare Ansagen bekommen, einen klaren Fahrplan. Etwas, das wir schon seit Monaten wirklich vermissen. Die Schulen, wie auch immer, müssen starten ab Montag und auch die brauchen jetzt klare Ansagen, um halt auch tatsächlich planen zu können, weil sie müssen ja auch wissen, auf was bereiten sie sich denn jetzt vor.
Das heißt, bereiten die sich auf Wechselunterricht vor, Distanzunterricht, Präsenzunterricht, die Schulen bleiben erstmal geschlossen, das wäre ihnen egal, Hauptsache eine klare Ansage?
Egal, vom Inhalt ist es nicht. Auch wir haben ja die ganz klare Position, dass wir sagen, es braucht eben diese Wechselmodelle. Volle Präsenz, das ist unverantwortlich, aber auch das volle Distanzlernen, das hat sich vor den Weihnachtsferien noch einmal herauskristallisiert, dass das eben überhaupt nicht funktionieren kann, weil wir einfach da noch weniger darauf vorbereitet sind. Aber tatsächlich geht es darum, dass wir irgendwelche Ansagen, zumindest die Schulen einmal brauchen in erster Linie, damit man zumindest auf was auch immer da kommt, sich vorbereiten kann.
Inwiefern sind Sie denn auch als Bundesschülerkonferenz in den Entscheidungsprozess mit einbezogen worden?
Überhaupt nicht. Grundsätzlich ist es so, dass es teilweise Termine gibt, in denen Verbände angehört werden von der Kultusministerkonferenz. Die sind aber sehr rar. Und man muss auch feststellen, dass viele Termine, die auch eigentlich es hätte geben sollen im vergangenen Jahr, im Dezember, dass die tatsächlich verschoben bzw. abgesagt worden sind. Man kann schlichtweg sagen, es gab in der letzten Zeit keine Kommunikation, was ich sehr beachtlich finde, denn ich glaube, dass gerade die Verbände, also da nehme ich nicht nur die Schüler mit rein, sondern auch Lehrer, Eltern, dass die am Ende genau wissen, woran hakt es und was brauchen wir jetzt.
Sie haben es gerade schon angemerkt und Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat bei den Ergebnissen der Kultusministerkonferenz auch kritisiert, dass eben nicht gesagt wurde, ab welchem Inzidenzwert greift denn jetzt eigentlich welche Stufe. Aber gehen wir mal davon aus, dass sich die Unterrichtsart, also Präsenz, Distanz oder Wechselunterricht, demnächst tatsächlich lokal nach den Inzidenzwerten richtet. Wie vergleichbar werden denn dann Zeugnisse, Prüfungen, vor allem auch Schulabschlüsse sein, allein schon im selben Bundesland?
Die werden noch unvergleichbarer sein, als sie ohnehin schon sind. Denn was wir nicht vergessen dürfen, wir reden davon, dass viele, viele Schulen teilweise in Teil- bzw. Komplettschließung sich befunden haben im letzten Jahr. Wir reden aber auch davon, von mehreren hunderttausend Schülerinnen und Schülern, die sich teilweise über mehrere Wochen, weil sie mehrfach in Quarantäne waren, auch dort eben in großen Mengen den Unterricht verpasst haben. Bedeutet, wir haben momentan wirklich eine Vielzahl von einzelnen Schicksalen, ist vielleicht zu übertrieben gesagt, aber im Endeffekt ja Grundlagen, die es fast unmöglich macht, auch schon fast auf Schulebene eine tatsächlich faire Grundlage für alles zu bieten.
Das heißt, jetzt stehen bald die Halbjahreszeugnisse an. Wie ist Ihr Eindruck? Wie aussagekräftig können die nach einem ersten von Corona geprägten Halbjahr sein?
Die Halbjahresnoten spiegeln dann vielleicht auch sehr gut wider, wie weit konnte jemand zu Hause oder wie weit hatte jemand zu Hause die Möglichkeit, auch trotz Zuhauseunterricht, Distanzlernen zu lernen. Das sind viele Faktoren, die da wieder gespiegelt werden. Aber sicherlich kann man das nicht als breite Wertgrundlage für irgendetwas nehmen, weil dafür waren einfach die verschiedenen Faktoren zu unterschiedlich.
Was bedeutet das für das Schuljahr insgesamt?
Das bedeutet viel, dass wir im Endeffekt gesehen haben, dass Bildung immer noch nicht wirklich unabhängig ist vom Elternhaus. Das bedeutet, dass wir vieles zu tun haben in der Bildung. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir gar nicht nur immer dieses Negative, und natürlich sind viele Sachen, auch die ich kritisiere, und auch ich bin wirklich tief unzufrieden, was gestern passiert ist, aber ich würde mir hoffen, dass wir hier rausgehen und sagen, wir sehen die Probleme und wir packen das an und wir sehen, was wir tatsächlich ändern müssen.
Angela Merkel sitzt gerade zusammen, virtuell, mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Was wünschen Sie sich, was dabei jetzt rauskommt?
Also ich wünsche mir ganz klar für die Schulen, dass wir die Abschlussklassen, aber auch jüngere Schülerinnen und Schüler zumindest in Teilmodellen wieder in die Schulen lassen können ab nächster Woche. Gerade jetzt für die Abschlussklassen ist das enorm wichtig. Das ist jetzt die in Anführungszeichen heiße Phase. Es beginnt jetzt der Zeitraum, wo nochmal alle Unterrichtsinhalte wiederholt werden, wo aber vielleicht auch noch neue Inhalte besprochen werden müssen. Bei den jüngeren Schülern und Schülern haben wir eben den ganz großen pädagogischen, aber auch gesellschaftlich und sozialen Aspekt, der eh schon viel zu groß auf der Strecke geblieben ist. Deshalb hoffe ich, dass das alles mit einbezogen wird und wir eben nicht in einen weiteren Komplett-Shutdown der Schulen gehen.
Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Firmen werden in Deutschland quasi täglich neu gegründet. Unis? Eher nicht. Die ältesten in Heidelberg, Köln oder Leipzig blicken auf eine über 600-jährige Geschichte zurück. Und die Universität Bremen, die bisher jüngste Uni, wird dieses Jahr immerhin schon 50. Aber es tut sich was, und zwar in Bayern. Dort gibt es seit dem 1. Januar 2021 in Nürnberg eine neue technische Universität. Zumindest formal.
Noch stehen keine Institutsgebäude, keine Mensa, keine Bibliothek. Das geplante Campusgelände im Süden Nürnbergs ist zum offiziellen Start von Bayerns neuer Technischer Universität TUN eine Brachfläche, ein Sinnbild für Bayerns größtes Hoffnungsprojekt im Bildungsbereich. Hier soll von Grund auf neu gebaut werden. Genau das sei die einmalige Chance, schwärmt Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler über das Jahrhundertprojekt.
Also zum einen braucht Nürnberg so eine Universität, eine Stadt mit 500.000 Einwohner ist deutschlandweit wohl einmalig, dass sie keine eigene Universität hätte. Noch wichtiger ist der wissenschaftspolitische Effekt. Denn wir können hier natürlich auch viele Dinge einüben, völlig neu grundlegen, die wir uns auch für andere Bereiche der Hochschullandschaft erwarten.
Das Konzept, seit 2017 von einer mehrköpfigen Kommission erstellt, lehnt sich strukturell, inhaltlich wie auch administrativ an dem angelsächsischen Modell an. Eigenständige Departments statt Fakultäten, bis zu 40 Professuren, zum Teil als ausschließlich Forschungsprofessuren. Der Schwerpunkt soll auf 7 interdisziplinären Bereichen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer und Ingenieurwissenschaften liegen. Markus Zanner, frisch ernannter Kanzler der neuen Technischen Universität Nürnberg, sieht den geplanten Kreativcampus als große Herausforderung. Er wechselt von der Uni Bayreuth nach Nürnberg. Als früherer Mitarbeiter der Technischen Uni München ist er bestens mit dem bayerischen Hochschulsystem vertraut.
Die TU Nürnberg hat sich als Ziel gesetzt, ja komplett interdisziplinär sich von Anfang an zu formieren. Also keine klassischen Fakultäten, keine klassischen Fachbereiche. Was natürlich auch das Besondere sein soll, dass diese Studiengänge das abbilden. Also es wird dann keine klassischen Studiengänge geben, sondern immer welche, die verschiedene Ansätze integrieren.
Statt Chemie, Informatik oder Mathe-Studium, also Lebenswissenschaften, künstliche Intelligenz, so in etwa überlegt Zanner. Die genauen Curricula wird erst das Gründungspräsidium entwickeln, das im Januar mit Ernennung des neuen Präsidenten komplettiert wird. Klar ist schon jetzt, die Studiengänge sollen durchgängig in 5 Jahren absolviert werden können, für Top-Studierende auch im Fast-Track-Durchlauf. Ein Punkt, den der Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme bereits kritisiert hat, das werde man natürlich berücksichtigen, so Kanzler Zanner.
Momentan gibt es ja sehr viele sagen wir mal, Reibungsverluste vom Wechsel vom Bachelor in den Master, wo man dann noch zusätzliche Veranstaltungen dazu machen muss. Ich finde das ein interessantes Konzept, das mal zu durchdenken, und ich denke, man sollte Stück für Stück umsetzen.
Die passenden Studierenden für Bayerns Klein Cambridge will Kanzler Zanner zu 40% aus dem Ausland holen. Afrika, Asien, Europa. Kooperationen mit Amerikas Top-Elite-Unis inklusive. Neben verpflichtenden Eignungsverfahren sind auch Studiengebühren geplant. Genau die hatten die Freien Wähler noch als Oppositionspartei bekämpft, gibt ihr wissenschaftspolitischer Sprecher Hubert Faltermeier zu. Trotzdem tragen die Freien Wähler das CSU-Prestigeobjekt mit.
Ja, da haben wir natürlich von Seiten der Freien Wähler schon sehr große Ressentiments. Grundsätzlich sind wir gegen Studiengebühren eingestellt. Natürlich sind es immense Beträge, die hier investiert werden müssen, und die anderen Universitäten dürfen auch und Hochschulen dürfen hierunter nicht leiden. Aber es ist, glaube ich, ein interessanter Mix.
Sehr zurückhaltend geben sich die zwei Institutionen, die bereits seit langem eine sehr gute Hochschulausbildung in Nürnberg garantieren. Die Technische Hochschule Georg Simon Ohm Nürnberg und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg FAU. Denn ursprünglich sollte die TH mit FAU-Institutionen zusammenarbeiten und zur Universität aufgewertet werden. Nils Oberbeck, Präsident der TH.
Das ist, glaube ich, nicht gerade zielführend, sich jetzt nochmal darüber zu unterhalten, wie man das damals empfunden hat. Die Entscheidung ist gefallen, das ist für den Standort eine gute Entscheidung.
Vor allem beim Kampf um die besten Köpfe macht sich die Technische Hochschule derzeit Sorgen. Wissenschaftsminister Siebler widerspricht.
Wir haben gerade die Hightech-Agenda auf den Weg gebracht. 2.500 zusätzliche Stellen für die bestehenden Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das heißt, ein unglaublicher Schub im personellen Bereich. Also wir tun beides, wir bauen eine neue Universität auf und statten unsere bestehenden Einrichtungen optimalst aus.
Wie angespannt das Klima hinter den Kulissen derzeit dennoch ist, zeigt, dass sich der Präsident der direkt benachbarten Universität Erlangen-Nürnberg, noch der Vorstand von Unibay, der Vertretung aller bayerischen Universitäten, nicht zur neuen Technischen Universität Nürnberg äußern möchten.
Susanne Lettenbauer über die neu gegründete Technische Universität Nürnberg. €750 Milliarden. So viel Geld wird in den nächsten Jahren durch das EU-Aufbaupaket Next Generation in die verschiedenen Mitgliedstaaten fließen. Dort soll es auch in die Bildung investiert werden. Aber was genau wird wo gefördert und was muss in den einzelnen Ländern hinten anstehen? Den Fragen gehen wir in unserer Serie nach, und heute blicken wir da nach Spanien.
Campus und Karriere. International.
Spanien erhält durch das Aufbaupaket insgesamt €140 Milliarden. Davon sind 26,6 Milliarden für den diesjährigen Haushalt eingeplant. Das Bildungsministerium bekommt 1,8 Milliarden. Julia Macher erzählt, was damit passieren soll.
Als im Frühjahr 2020 pandemiebedingt der Online-Unterricht begann, wurden in Spanien hunderttausende Kinder zunächst zu unfreiwilligen Schulschwänzern, weil sie keinen Zugang zum Netz oder kein internetfähiges Gerät zur Verfügung hatten. In über 792 Haushalten mit Kindern gibt es laut einer Umfrage weder Smartphone noch Tablet noch Computer. Die digitale Kluft zwischen einkommensschwachen und einkommensstarken Familien ist für Spaniens Bildungsexperten eine Riesenherausforderung. Bereits im Sommer schaffte die Regierung 500.000 Zusatzgeräte für ärmere Familien an. Finanziert mit EU-Geldern sollen jetzt 250.000 weitere dazukommen und fast genauso viele digitale Klassenzimmer geschaffen werden. Von den 1,8 Milliarden Euro aus Europa, die im spanischen Bildungshaushalt für 2021 stecken, fließen über 1 Milliarde Euro in solche Digitalisierungsprojekte, sagt José Hernández de Toro vom Bildungsministerium.
Den Zugang zu mehr digitalen Geräten zu ermöglichen, mehr digitale Klassenzimmer zu schaffen, Lehrerinnen und Lehrer entsprechend zu schulen. Das ist unsere oberste Priorität. Denn bei der Überwindung der digitalen Kluft geht es nicht nur um den Zugang, sondern auch darum, die Technologie sinnvoll für den Unterricht zu nutzen, adäquate Inhalte zu entwickeln und die Unterrichtenden zu schulen.
Das Netz ist in Spanien zwar schneller und besser ausgebaut als in Deutschland, Frankreich oder Italien, aber beim Know-how hinkt das Land hinterher. Mindestens die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer brauche dringend Nachhilfe in digitalen Grundlagen, heißt es aus dem Ministerium. Und diejenigen, die über Basiswissen verfügen, müssten ihre Kenntnisse so schnell wie möglich erweitern. Zu diesem Ergebnis kommt auch der spanische Unternehmerverein für Digitalisierung Adigital. Ausbildungsexpertin Sarai Fernandez. Bei der Ausbildung der spanischen Lehrerinnen und Lehrer spielen digitale Kompetenzen bisher keine Rolle. Dazu kommt, dass viele Unterrichtende bereits sehr lange im Dienst sind. Natürlich sind sie zur Fortbildung verpflichtet, aber es fehlt oftmals am entscheidenden Impuls. Das hat dazu geführt, dass in Sachen Digitalisierung andere Institutionen sehr viel weiter sind. Mit knapp 530 Millionen aus dem EU-Topf im laufenden Jahr ist die berufliche Qualifikation der zweite Schwerpunkt. Denn die gilt, allen Reformversuchen zum Trotz, als Problemkind des spanischen Bildungssystems. Die Lehrinhalte sind oftmals veraltet, die Ausbildung praxisfern. Mit dem EU-Geld sollen 80 neue Berufsbilder und digitale Module für alle Berufsfelder geschaffen werden, so Hernández de Toro.
Wir brauchen nicht nur für Bereiche wie Big Data oder Cybersicherheit digitale Module, sondern auch für das Bäckereiwesen, für Land- und Viehwirtschaft. Außerdem wollen wir für Arbeitslose oder Arbeitnehmer, die keine reguläre Ausbildung haben, Module entwickeln, mit denen sie auf den neuesten Stand kommen. Ohne eine modernisierte berufliche Ausbildung werden die spanischen Firmen nicht konkurrieren können.
Bereits vor 5 Jahren hat Spanien versucht, nach dem deutschen Vorbild eine berufliche Ausbildung einzuführen, mit sehr mäßigem Erfolg. Das liegt auch an der Wirtschaftsstruktur. Fast 95% aller Betriebe haben weniger als 10, über die Hälfte gar keine Angestellten und so kaum Kapazitäten für Ausbildungsplätze. Ein Clustersystem soll Abhilfe schaffen. Wirtschaftswissenschaftlerin Olga Cantó von der Universität Alcalá de Henares hält den Fokus auf die berufliche Ausbildung für richtig. Die Investitionen dort sind sowohl für die Schaffung und die Absicherung von Jobs fundamental. Denn derzeit stehen die Firmen, die mit der Digitalisierung beginnen, vor dem Problem, dass ihren Angestellten die notwendigen Fähigkeiten fehlen und den Arbeitgebern der Weitblick, um ihre Chancen zu erkennen. Beides ist in erster Linie ein Bildungs- und Ausbildungsproblem. Nur wenn Spanien sein Bildungssystem modernisiere und dabei auch die Kluft zwischen den wohlhabenderen und ärmeren Familien schließe, bleibe das Land wettbewerbsfähig, sagt Cantó. Die Next Generation Gelder könnten dabei helfen.
Spanien will die EU-Fördermittel also vor allem nutzen, um einkommensschwache Familien bei der Digitalisierung zu unterstützen. Aber auch die berufliche Ausbildung rückt wieder in den Fokus. Genau wie in Griechenland übrigens auch. Dort will eine aktuelle Bildungsreform erreichen, dass junge Griechinnen und Griechen in Zukunft öfter eine Ausbildung machen und handwerkliche Berufe erlernen. Handwerker sind in Griechenland nämlich Mangelware. Meine Kollegin Rodothea Seralidou hat einen der wenigen getroffen.
Der 33-jährige Heizungsmonteur Vangelis Lakos bei der Arbeit. Seine Kundin beklagt, die neuen Heizkörper in ihrer Wohnung würden nicht richtig warm werden. Vangelis schaut nach und stellt schnell fest, woran das liegt. Der Heizungskreislauf sei falsch angeschlossen, sagt er. Auch im Corona-Lockdown hat der zweifache Familienvater gut zu tun. Wer gut in diesem Job ist und sorgfältig arbeitet, hat immer zu tun. Viele meiner Freunde hingegen, die studiert haben, sind arbeitslos oder Kellnern. Ein Bekannter zum Beispiel, er trägt jetzt einen langen Akademikertitel. Und was macht er? Er ist Barkeeper. In der Tat hat Griechenland eine sehr hohe Akademikerquote. 70% der Schulabsolventen beginnen ein Studium. Das liegt auch daran, dass das Land über kein gutes Ausbildungssystem verfügt. Um Heizungsmonteur zu werden, musste Vangelis Lakos trotzdem die 3-jährige griechische Oberstufe absolvieren, Klasse 10 bis 12. Statt des klassischen Lyzeums eben das sogenannte Berufslyzeum. Doch das Wissen sei dort nur durch Lehrbücher vermittelt worden und in oft veralteten Laboren, sagt er. Von allem, was ich dort gelernt habe, konnte ich nur einen Bruchteil gebrauchen. Ich habe erst gesehen, wie alles funktioniert, als ich angefangen habe, bei einem erfahrenen Meister zu arbeiten. Es wäre wirklich besser gewesen, wenn ich schon in der Schule Theorie und Praxis hätte kombinieren können. Etwa eine Woche Theorie und dann eine Woche Arbeit. Genau das führt nun die griechische Regierung ein. Schon nach der 9. Klasse sollen die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen in einem dualen Ausbildungssystem, ähnlich wie in Deutschland. Auch dies geschieht mit EU-Hilfen, sagt Yodoros Voutsinos. Als Generalsekretär für Berufs- und Weiterbildung ist er zuständig für die Umsetzung der Ausbildungsreform. Wir haben beispielsweise 120 Millionen Euro aus dem neuen Wiederaufbaufonds vor allem für die Erneuerung unserer Laborausstattung und die neuen Berufsschulen beantragt. Und für Praktika im Rahmen der Berufsausbildung wurden schon EU-Gelder in Höhe von 104 Millionen Euro genehmigt. Wir versuchen, unsere Bildungsreform mit den EU-Geldern zu unterstützen, die zu solchen Zwecken bereitstehen. Diese Hilfen seien enorm wichtig fürs Land, sagt Voutsinos. Doch die Reform ist umstritten. Die linke Oppositionspartei Syriza ist der Meinung, dass eine Ausbildung, die im Alter von bereits 15 Jahren beginnt, nur negative Auswirkungen auf die Jugendlichen haben wird. Eine Meinung, die der griechische Lehrerdachverband Olme teilt. Zusätzlich kritisiert die Opposition, dass die Lehrpläne der neuen Berufsschulen in enger Kooperation mit den Arbeitgeberverbänden entwickelt werden sollen, sowohl zentral als auch auf lokaler Ebene. Damit würde sich die konservative Regierung den Interessen des Marktes beugen, der durch die minderjährigen Auszubildenden auch noch billige Arbeitskräfte bekäme, so die Kritik. Yodoros Voutsinos vom Bildungsministerium hat dafür kein Verständnis. Wir reden von der Berufsausbildung. Warum wählt denn jemand diesen Weg? Er will dadurch Arbeit finden. Und ja, wir wollen herausfinden, was der Markt genau braucht. Nur so kann derjenige, der eine Lehre anfängt, danach auch Arbeit finden. Zurzeit sei die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem griechischen Arbeitsmarkt groß, sagt Christos Ioannou vom griechischen Industrieverband. Der Verband vertritt etwa die Hälfte der griechischen Unternehmen, vor allem große und mittelgroße Firmen. Aus unserer Studie geht hervor, dass jedes dritte Unternehmen Probleme bei der Personalsuche hat. Bei den großen, auf Export ausgelegten Unternehmen sogar jedes zweite. Wir haben in Griechenland einen Überfluss an Akademikern, die mit ihrem humanistischen Studium nicht weit kommen. Kandidaten mit technischen Fähigkeiten hingegen fehlen. Im Bereich Digitales, in der Produktion, der Technologie, der Industrie. Wir wollen, dass Ausbildungszweige entwickelt werden, die genau diese Lücke schließen. Yodoros Voutsinos vom Bildungsministerium verspricht eine schnelle Umsetzung des neuen Gesetzes. Wenn die Reform erfolgreich ist und die jungen Handwerker schnell Arbeit finden, werde so langsam auch ein Umdenken in der griechischen Gesellschaft stattfinden, sagt er. Weg vom Studium als Einbahnstraße, hin zur Ausbildung als Alternative.
Und damit geht unsere heutige Sendung Campus und Karriere auch schon zu Ende. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da blättert mein Kollege Kolja Unger mit Ihnen durch Comics. Comics mit starken Frauengeschichten. Bleiben Sie also gerne dran. Ich bin Sabrina Loy und sage danke fürs Interesse und noch einen schönen Nachmittag. Ciao.